I don't believe that fighting terrorism.
Ich glaube nicht, dass Terrorismus ausschließlich mit Waffen der Armee oder der Polizei bekämpft werden kann. Ich glaube, für den Kampf gegen den Terrorismus muss man zuerst dessen Ursachen und Wurzeln verstehen.
Why people become terrorists? What are the root causes?
Die italienische Terrorismusexpertin, Ökonomin und Buchautorin Loretta Napoleoni. Nach dem Motto »Kenne deinen Feind« versucht sie genau das. Aber Terrorismus verstehen wollen, das stößt auf Ablehnung und Abwehr.
It's difficult. It's controversial, of course, because people
es ist natürlich umstritten, weil die Leute nur Gut und Böse wollen. Und hier haben wir es mit Gut und Böse gleichzeitig zu tun. Ich meine, die Terroristen selbst glauben, dass sie gut sind, aber natürlich verkörpern sie das Böse. Mir geht es darum, neue Wege zu eröffnen, damit wir das Problem lösen können.
New avenues in order to solve the problem.
Man kann den IS nicht vernichten, aber eindämmen. So die These von Loretta Napoleoni. Sie berät einige Regierungen in der Terrorbekämpfung. Auch in ihrem 2015 auf Deutsch erschienenen Buch »Die Rückkehr des Kalifats« verlangt sie einen Friedensprozess und schlägt vor, den IS in die Staatengemeinschaft zu integrieren. Dafür wird sie heftig angegriffen.
If we manage to pacify the area,
wenn es uns gelingt, die Gegend zu befrieden und das Kalifat in die Lage zu bringen, dass sie die Rechte der Sunniten nicht mehr verteidigen, dann entziehen wir dem Kalifat das antiimperialistische Element. Das wäre der stärkste Punkt. Auch wenn es gelungen sein mag, sie aus Fallujah und anderen Orten zu vertreiben, so bilden sich doch gleichzeitig überall neue Gruppierungen. In Ägypten, Syrien, im Irak, in Europa. Es ist eine Ideologie. Eine Ideologie kann man nicht mit Bomben, sondern nur durch Verhandlungen bekämpfen.
You cannot bomb an ideology. You can only negotiate with an ideology.
Die Ideologie des IS sieht unter anderem die Errichtung des Kalifats vor. Dies sei sein ideologisches Postulat, meint der Ethnologe Günter Schlee, Leiter des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Das Institut führt derzeit einen Forschungsschwerpunkt zum Thema Terrorismus durch.
Das Kalifat ist die ursprüngliche Idee der Einheit aller Muslime auf der Welt. Der Kalif ist, das wörtlich heißt, das Kalifa heißt Stellvertreter. Das ist der Nachfolger oder Vertreter des Propheten nach dem Tod des Propheten. Das letzte historische Kalifat, das wir hatten, das war der Sultan des Osmanischen Reiches, der war Kalif und sah sich zumindest als Kalif aller Muslime, zumindest aller sunnitischen Muslime. Und das ist mit dem Ersten Weltkrieg beendet worden. Seitdem hat es auch vom Anspruch her das nicht mehr gegeben. Das ist die Idee, dass man alle Muslime, die Ummat al-Islamiyya, als politische Einheit sieht und Gehorsam von allen Muslimen anfordern kann. Und deswegen ist das eben kein territorialer Staat. Deswegen haben sie auch den Zusatz in Syrien und im Irak aus ihrem Namen gestrichen und nennen sich nur noch Islamischer Staat.
Die Errichtung des dritten Kalifats, wie es der IS propagiert, sei also als ideologischer Anspruch zu verstehen und weniger als Realität, analysiert Günter Schlee.
Ich glaube nicht, dass das eine realistische Möglichkeit ist. Ich weiß auch nicht, wie weit die Akteure selber das für eine realistische Möglichkeit halten. Die halten das für ein moralisches Postulat und das ist eine Rechtfertigung zur Gewaltausübung.
Dagegen formiert sich im September 2014 auf Initiative der USA eine internationale militärische Allianz gegen den Islamischen Staat. Daran beteiligt sind rund 50 westliche und arabische Länder, mit den militärischen Folgen, die täglich in den Nachrichten sind. Der Islamische Staat geht unterdessen seit einiger Zeit neue Wege. Anstatt junge Menschen anzuwerben, nach Syrien und in den Irak zu kommen, hat der IS seine Anhänger nunmehr aufgerufen, zu Hause zu kämpfen. Diese neue Terrorstrategie führt immer öfter zu Anschlägen im Herzen von Europa. Die Terroristen haben sich entterritorialisiert und globalisiert. Und das mache ihre Bekämpfung immer schwieriger, sagt Günter Schlee vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung.
Sie haben sich, was die Ziele anbelangt, generalisiert. Alle möglichen Ziele können es sein. Das sind natürlich sehr plausible und erfolgreiche Anpassungen, die Fahndungserfolge verhindern. Na, denn wenn Sie sozusagen Parteiprogramme mit Prioritätenlisten hätten, welche Ziele zuerst dran kommen und welche danach, und wenn Sie Kommunikation miteinander führen würden zu über Strategieabsprachen, dann wäre natürlich sehr viel leichter gegen Sie zu ermitteln.
Seit der Terrorismus im Westen und mitten in Europa angekommen ist, geht die Angst um. Und die Staaten reagieren mit mehr Überwachung, mehr Polizei, mehr Militär, mit Ausnahmezustand und der einhergehenden Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte. Und sie reagieren mit Bomben und Drohnen. Günter Schlee erinnert an die Suche nach Osama bin Laden, den Gründer und Anführer der Al-Qaida, Initiator der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA.
So viele Leute, die einfach wie Osama bin Laden von Weitem aus gesehen haben, auf einem Bildschirm in Rheinland-Pfalz oder einem Bildschirm in Amerika, wurden von Drohnen abgeschossen. Wie sollen die Bevölkerung denn reagieren, wenn man sie per Fernbedienung abschießen kann? Das sind pauschale Urteile und das führt zu Radikalisierung. Und das müssen wir verstehen in dem Sinne, dass wir diese Handlungen, die dazu führen, unterlassen. Wenn die erst einmal mit einem Sprengstoffgürtel zu uns kommen, müssen wir die in Selbstverteidigung töten. Das ist klar, dann ist das für das Verständnis zu spät. Aber im Vorfeld können wir die doch besser verstehen und an dieser Entwicklung hindern.
Der Stellvertreterkrieg werde sich als Bumerang erweisen, argumentiert die italienische Terrorismusforscherin Loretta Napoleoni. Die Staatengemeinschaft müsse an diese neue Macht mit anderen Mitteln als dem Krieg herantreten. Ihr Vorschlag sieht Verhandlungen vor, Dialog und Versöhnung.
I mean, political violence is different from criminality.
Politische Gewalt ist etwas anderes als Kriminalität. Ein völlig anderes Phänomen. Daher müssen wir die Möglichkeit einer Versöhnung zwischen den Opfern und den Tätern dieser Verbrechen finden. Das verlangt von der Bevölkerung enorme Reife und es braucht dazu Top-Leadership, die besten politischen Führungsqualitäten. Aber um ehrlich zu sein, die sehe ich nirgendwo im Westen, nirgendwo auf der Welt.
I don't see this top political leadership in Europe or in the West or anywhere in the world, to be honest.
Ein Weg, der an die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika in den 1990er Jahren erinnert, nach dem Ende der Apartheid-Politik. Vor der Kommission konnten die Opfer von Menschenrechtsverletzungen öffentliche Zeugenaussagen ihrer Erfahrungen machen. Auch die Täter konnten aussagen. Und im Gegenzug wurde ihnen Amnestie vor strafrechtlicher Verfolgung zugesichert. Ein harter, überaus schmerzhafter Prozess, der den Opfern enorme menschliche Größe abverlangte. Möglich gemacht hatte diesen Versöhnungsprozess Friedensnobelpreisträger Bischof Desmond Tutu. Den Weg des Dialogs und der Versöhnung geht auch die Wiener Sozialwissenschaftlerin Edith Schlaffer mit ihrem viele Länder umspannenden Netzwerk Frauen ohne Grenzen. Sie hat das System der Mütterschulen ins Leben gerufen.
Wir haben zum Beispiel mit Aisha al-Wafi, der Mutter des sogenannten 20. Hijackers von 9/11, sehr viel gesprochen. Sie hat ihren Sohn verloren, der wurde trainiert in der Pilotenschule und wurde dann herausgezogen vor 9/11, ein paar Monate, weil er sich merkwürdig benommen hat. Leider hat er nicht aufgedeckt, worum es da eigentlich gegangen ist. Aber seine Mutter hat, wie er schon längst im Hochsicherheitstrakt war, nach dem tragischen Niedergehen der Türme, ist seine Mutter aufgestanden, Aisha al-Wafi, und hat sich an die Mütter der Opfer gewandt und hat gesagt, dass sie es wahnsinnig bedauert, dass ihr Sohn mit dabei war in dieser konspiratorischen Gruppe bei den Attentätern und dass sie den Schmerz der Opfer versteht.
Edith Schlaffer war überaus beeindruckt vom Mut dieser muslimischen Frau, einer Frau, die mit dem Stigma behaftet ist, die Mutter eines Terroristen zu sein.
Da habe ich auch schon gespürt, die Kraft der Mütter. Ich habe gesehen, dass sie durch die Nähe, durch ihre physische, emotionale Nähe, durch das Wissen um die Entwicklung der Kinder, dass sie sehr knapp dran sind, auch Frühwarnsysteme zu registrieren, wenn sie sensibilisiert sind dafür und wenn sie gestärkt sind, das nicht zu verdrängen, sondern zu artikulieren, zu teilen und damit auch etwas anzufangen.
Die Kraft der Mütter. Edith Schlaffer erkannte sie als Ressource, die im Bemühen, gewalttätigen Extremismus zu verhindern, genützt werden müsse. So kam es zu einem dreijährigen Forschungsprojekt zur Frage, können Mütter gewalttätigen Extremismus verhindern? Welche Rolle können sie dabei spielen?
Wir haben über 1000 Mütter befragt, Mütter, die betroffen sind, die schon Kinder haben, die gefährdet sind, oder Mütter, die das Gefühl haben, ihre Kinder gehen in diese Richtung. Und in Pakistan, in Palästina, in Israel, in Nigeria und auch um die Geschichte dieses Konflikts in Europa sich anzuschauen, in Nordirland haben wir diese Studie gemacht. Und es waren drei große Themen. Es war die Frage, wovor fürchten sich diese Mütter, was befürchten sie? Wem vertrauen Sie? Die Frage des Vertrauens ist ein Schlüssel, weil mit dem Vertrauen sind auch die Lösungen und die Blockierungen verknüpft. Und was wünschen Sie sich?
Gefördert wurde die Studie in Österreich vom Forschungsförderungsfonds. Ziel war es, aus den Erkenntnissen ein Modell für die Praxis zu entwickeln. Das war die Geburt der Mütterschulen gegen Extremismus. Zunächst hat Sozialwissenschaftlerin Edith Schlaffer die bestehenden Sicherheitssysteme auf der Welt analysiert.
Sicherheit wird immer angesiedelt an der Spitze mit Law Enforcement, Regierung, Polizei, Militär. Und die Basis, wo die Unsicherheit eigentlich aufbricht, wo die Akteure aufwachen und Anschläge planen, wo diese ganze Idee entsteht, die Rekrutierung, die Radikalisierung, diese Basis bleibt relativ unangetastet. Und mir ist dann sehr schnell aufgefallen, dass ein essentieller Teil in dieser Sicherheitsarchitektur fehlt, und das ist die Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn Sicherheitsarchitektur auf einem soliden Fundament aufgebaut werden soll, dann muss die Gesellschaft, die Basis, die Zivilgesellschaft, wir alle müssen Teil dieses Systems sein.
So entstand die Idee, jenseits von Drohnen und Militäreinsätzen zu intervenieren, zu deeskalieren, zu entemotionalisieren und die Mütter für die Gefahren des Extremismus zu sensibilisieren. Das weltweite Frauennetzwerk von Frauen ohne Grenzen kam der Errichtung der Mütterschulen sehr zugute. Mit Hilfe lokaler Partnerinnen wurden Mütter zusammengebracht, um über ihre Ängste und über besorgniserregende Wahrnehmungen an ihren Kindern zu sprechen. Die ersten Trainings mit Frauen führte Frauen ohne Grenzen in Tadschikistan durch.
Das ist wahnsinnig gut gelaufen. Sie waren sehr offen. Sie haben erzählt, wie sie die salafistischen Einflüsse fürchten, wie die Kinder statt in die Schule in die Moscheen gehen. Und wir haben mit ihnen diskutiert, die richtigen Fragen zu stellen und überhaupt Fragen zu stellen, nicht schüchtern zu sein, Kommunikation aufzunehmen, aber zuhören und einmal eine Weile sich so zu verhalten in den Gesprächen, als ob die Kinder auch recht hätten, auch wenn sie mit unwahrscheinlichen Ideen kommen, damit sie diesen Ort haben, wo sie diese Ideen verbalisieren können, wo sie gehört werden und dass sie nicht nur von der anderen Seite gehört werden.
In Indonesien und England führten Edith Schlaffer und ihr Team Gespräche mit Rekrutierern. Das waren Menschen, zu denen die Jugendlichen im Alltag ein Naheverhältnis hatten, wie Lehrer oder Religionslehrer. Aus diesen Gesprächen erkannte sie, wie es den Rekrutierern gelingt, das Vertrauen der jungen Menschen zu gewinnen und Beziehungen aufzubauen. Sie hören den Jugendlichen zu, reden viele Stunden mit ihnen und das nicht nur über Religion, sondern über die großen Fragen des Lebens, die Jugendliche in der Pubertät beschäftigen.
Wir haben erkannt in unseren Analysen, dass wir die Waffen der Rekrutierung, der Rekrutierer uns aneignen müssen, dass wir die Mütter trainieren müssen in diesem empathischen Zuhören, in diesem Verständnis und in kritischen Hinterfragen, weil der Moment der Veränderung ist der Moment, wo Zweifel gesät werden.
Als Erziehung zum Frieden will Edith Schlaffer die Mütterschulen gegen Extremismus verstanden wissen. Mittlerweile gibt es sie in vielen Ländern, von Pakistan bis England. In Österreich werden die Mütterschulen gegen Extremismus in den verschiedenen ethnischen und religiösen Communities durchgeführt. Arbeitssprache ist Deutsch, doch die muttersprachlichen Trainerinnen aus den jeweiligen Communities können bei Bedarf aushelfen.
Es ist, wir sitzen in so einem Kreis und Frontalunterricht, das ist das auf gar keinen Fall. Die Frauen erzählen, die bekommen auch einen Raum, wo sie sprechen können, vielleicht auch zum ersten Mal. Vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben erzählen sie über sich und ihre Sorgen und ihre Ängste.
Meinat Kurbanova ist Trainerin bei den Mütterschulen für tschetschenische Frauen in Österreich. Die Journalistin und Autorin, geboren in Grosny, war während des Zweiten Tschetschenienkrieges im Nordkaukasus und in Tschetschenien. Sie schrieb Reportagen über die unrühmlichen Taten des Militärs und über die Gewalt. Ihre Artikel veröffentlichte sie unter einem Pseudonym auch in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung. Nachdem sie mehrfach bedroht worden war, emigrierte sie 2004 nach Deutschland. Seit 2010 lebt sie in Wien, wo sie unter anderem Islamwissenschaften studiert. Ihren letzten Mütterworkshop hat sie in bester Erinnerung.
Wir hatten da zum Abschluss eine sehr interessante Diskussion über Religion, religiöse Vorschriften und so weiter und so fort. Es kam ja von einer Frau, die davon erzählt hatte, dass ihr Sohn heiratet demnächst, und die haben da in der Familie Dilemma. Der Sohn will einen traditionellen Fest machen mit Tanzen und Musik und so, und die Mutter ist ein bisschen konservativ, sie hat damit Problem, ob das jetzt religiös gesehen, islamisch gesehen in Ordnung ist. Und daraus ist eine sehr interessante Diskussion entstanden. Da hat eine Frau angefangen, spontan auf dem Tisch zu trommeln. Da haben die anderen Frauen dann auch spontan sich angeschlossen, zwei sind aufgesprungen und einfach vom Herzen, von der Seele sich da getanzt. Und es war sehr lustig, haben sehr gelacht, und so ist der Workshop sehr positiv und fröhlich zu Ende gegangen.
Das Curriculum der Mütterschule gegen Extremismus umfasst 10 Module. Jede Einheit setzt einen Schwerpunkt. Die Teilnehmerinnen treffen einander einmal pro Woche, lernen, wie sie die Gefahren des Extremismus erkennen und auf erste Anzeichen bei ihren Kindern reagieren können. Die Schule dient aber auch dem Empowerment der Frauen, dem Gespräch und dem Austausch. Wichtig sei es, eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen, sagt Meinat Kurbanova, denn es sei für die Frauen nicht so leicht, darüber zu sprechen, was innerhalb der Familie passiert und was sie beschäftigt.
Wir haben das Problem mit der Radikalisierung, wir haben das Problem mit Extremismus, auch wenn das jetzt für die ganze 30.000 bis 40.000 kopfzählende Community jetzt nicht stellvertretend ist, trotzdem, wir haben das Problem, und das ist eine unserer Hauptthemen natürlich, aber das ist nicht die einzige. Dazu kommen die Kriminalisierung der Jugendlichen, dazu kommen ja verschiedenste Ängste, auch Probleme mit den Schulen, mit dem Alltagsrassismus, wie geht man damit um, Probleme mit der Jobsuche, wenn die Frau Kopftuch hat oder sich dann konservativ kleidet, es gibt alles.
Bei den Müttern läuten die Alarmglocken, wenn sie merken, dass ihr Kind nicht mehr so aktiv am Familienleben teilnimmt, wenn es zunehmend plakativ und toleranzlos spricht, die Welt nur mehr in Gut und Böse einteilt, von der Opferrolle der Muslime redet oder seine Zeit nur mehr in Moscheen verbringt. Die Wege in die Radikalisierung, in den Extremismus sind sehr unterschiedlich. Gefährdet seien Jugendliche aus dem Gymnasium ebenso wie Kids aus sogenannten bildungsfernen Schichten, so die Erfahrung von Meinat Kurbanova.
Es kann über irgendeinen Hinterhof, Keller, Moschee sein. Solche Fälle haben wir auch, sind bekannt. Es gibt ja diese sogenannten Selbstradikalisierer, die im Internet dann die Filme, Videos und Predigten anschauen. Es kann ja auch in so Sportverein passieren, es kann auf der Straße, im Park passieren, es gibt kein Muster, wie es eigentlich, ja, wo diese böse, unsichtbaren Radikalisierer da halt Anwerber kommen und die Jugendlichen holen. Es gibt diesen Muster nicht. Hätten wir diesen Muster, wäre vieles einfacher.
Meinat Kurbanova hat von der Stigmatisierung der tschetschenischen Community in Österreich gesprochen, von den rassistischen Erfahrungen, über die Mütter erzählten.
Wir haben Frauen sowohl mit Kopftüchern als auch ohne, und die berichten schon über sehr, sehr viele besorgniserregende Geschichten, wo sie auf den Straßen geschimpft werden, wo sie ja angespuckt und sogar auch angegriffen werden, wo denen Kopftücher von Kopf gezogen werden. Im nettesten Fall werden sie dann böse angeschaut oder über die wird dann halt gelästert.
Eines lässt sich nicht leugnen. Muslime in Europa sind als Folge der Terroranschläge unter Generalverdacht geraten. Die Islamfeindlichkeit sei gestiegen, konstatiert auch Tarafa Barashati. Er ist Obmann der Initiative muslimischer Österreicher.
Diese Verbindung Islam mit Gewalt, Islam mit Terrorismus, Araber mit Bomben, muslimische Jugendliche als potenzielle Terroristen, haben für eine Art Generalverdacht in der Gesellschaft geführt, wo insbesondere junge Leute in den Schulen, in den Parks, auf der Straße begegnet werden. Und hier spreche ich bewusst von zwei Gruppierungen, die sehr darunter leiden. Und diese sind Jugendliche zwischen 12, 13 bis 19, 20 und Frauen, die sichtbar als muslimische Frauen unterwegs sind, mit Kopftuch.
Genau diese Haltung führe bei einigen Jugendlichen wiederum zu einer Ablehnung der Gesellschaft, wenn sie sich nicht akzeptiert fühlten.
Wir propagieren seit Jahren als Muslime Österreichs und auch heute das Konzept der Multi-Identität. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Muslim sein und Österreicher sein und einem besten österreichischen Bürger zu sein. Es gibt auch keinen Widerspruch mit dem arabischen Ursprung oder pakistanischen oder tschetschenischen oder bosnischen oder türkischen Ursprung. Da kann man durch diese multiple Identität durchaus harmonisch und bereichernd für sich selbst und für die Gesellschaft auch diese kombinierend und nicht eine Identität gegen die andere ausspielen.
Tarafa Barashati weiß aus seiner Arbeit mit muslimischen Jugendlichen in Österreich, dass sich die meisten dem Land sehr verbunden fühlten und sich in ihrer Identität auch als Österreicherinnen und Österreicher begriffen. Darin bestärkt er sie, und das wünscht er sich auch von der Mehrheitsgesellschaft. Und noch etwas gibt er den österreichischen Muslimen mit.
Und hier ist sehr wichtig, denen auch zu geben, wie gut uns geht hier als österreichische Muslime. Wie wichtig ist Religionsfreiheit, die wir hier haben, wo sehr viele Leute in arabischen, muslimischen Ländern nicht haben.